Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Heute geht es um das fünfte unserer Hindernisse auf dem Weg und heute wird es sogar etwas physikalisch, so beginne ich jetzt diesen Podcast, denn wir sind bei dem Thema Trägheit und da kommen wir eigentlich um Newton nicht herum, denn das newtonsche Trägheitsprinzip besagt ja, dass ein Körper seinen Bewegungszustand beibehält, solange keine Kraft auf ihn einwirkt, sprich ein ruhender Körper verharrt in Ruhe. Silvia, könnte das erklären, wieso wir so schlecht von dem Sofa hochkommen, wenn unser Körper sich mal zur Ruhe begeben hat?
Ja, man könnte schon sagen, dass es Interesse braucht. Interesse, Motivation, Absicht, dass man aus dem, was man kennt und was vertraut ist, raus will. Ob das jetzt die Sitzhaltung ist oder die Art und Weise, wie man denkt, oder aus reaktiven Mustern. Man braucht irgendwas, was einen antreibt, inspiriert, um ja, was Neues zu machen.
Das war eine ungewöhnlich kurze Antwort diesmal. Ich wollte mich gerade träge zurücklehnen und wollte zuhören, wie es weitergeht. Nun, Trägheit. Würdest du, wenn du dir die Trägheit jetzt nochmal als einen, vielleicht auch als einen Geisteszustand anschaust, hat Trägheit eigentlich was mit der Müdigkeit in dem Sinne zu tun oder hat es eher mit etwas Schwererem, sowas wie fehlender Energie zu tun? Wie würdest du das so für dich charakterisieren?
Also, ich würde insgesamt sagen, es hat mit fehlender Motivation und Absicht zu tun. Und ich habe das, wann habe ich das kennengelernt, die drei Arten der Trägheit, die tibetisch-buddhistische Tradition beschreibt. Also es muss in den späten 70ern gewesen sein und ich war völlig fasziniert, weil ich alle drei kannte. Ich fasse kurz zusammen, die erste Art der Trägheit ist das, was wir kennen. Wir sollten den Keller aufräumen, wir sollten irgendwas aufräumen. Ach nee, ich habe keine Lust, überhaupt keine Motivation. Tendenz Abwehr. Ich mag das nicht. Das ist das Gegenteil von Absicht oder Motivation. Die zweite Art der Trägheit, die hat mich aus den Schuhen gehauen. Mangelndes Selbstvertrauen. Ich traue mir das nicht zu. Das ist mir sofort aufgefallen, dann zum Beispiel später Steuer machen. Ja, ich weiß nicht genau, oder jetzt mit der Grundsteuer. Ja, oh Gott, wie macht man das mit dem Internet und so? Oder neues Programm installieren. Da bin ich so voller, also nicht, da natürlich Abwehr auch, aber es ist eher, ich kann das nicht. Und das Dritte, das hat mich nochmal aus den Schuhen gehauen, unklare Prioritäten. Man hat keine Zeit für das Wesentliche, was einem eigentlich am Herzen liegt, weil man ständig beschäftigt ist mit irgendwelchem Kleinkram. Und alle drei fand ich so präzise. Und ja, seither inspiriere ich mich selbst, wenn ich merke, ich will etwas nicht machen. Oder ich finde, das finde ich natürlich wichtig, die dritte Art der Trägheit, ich finde für das, was mir wirklich wichtig ist, keine Zeit. Jetzt wollte ich schon so lange wieder mal Rilke lesen oder ich wollte mal wieder was auch immer, ja. Ich finde einfach keine Zeit dafür. Ich wollte diesen Spaziergang schon lange mal wieder machen, aber dann war immer irgendwas anders los. Wie auch immer. Oder mal wieder einen Schweigetag zu Hause machen oder ein Schweigewochenende. Aber dann ist immer so viel zu erledigen. Ich habe immer irgendwas vor.
Und dem liegt jetzt was zugrunde? Da fehlt mir jetzt gerade momentan der Sprung noch. Wenn du doch wirklich Lust hättest, Rilke zu lesen, was du ja wahrscheinlich auch hast, wo ist dann die Abwehr dagegen, Rilke zu lesen?
Ich habe so viele andere Sachen zu tun. Die Prioritäten sind nicht klar.
Die Prioritäten.
Die Prioritäten sind unklar. Mhm. Und traditionell wird bei den fünf Hindernissen, wie sie im frühen Buddhismus beschrieben sind, eigentlich nur die erste Art der Trägheit. Ich habe keine Lust, ich mag das nicht, besprochen. Und da sagen sie, diese Art von Trägheit, eine Arbeit steht an, ich habe keine Lust, dann sagen sie, anpacken. anfangen. Ja? Und ich wiederhole es nochmal kurz, die ganzen fünf Hindernisse. Und wenn man dann angefangen hat und dann kommen Zweifel, ach nee, soll ich das so machen, soll ich das so machen? Dranbleiben. Ja? Und dann kommt, ach, irgendwie fühle ich mich körperlich so unwohl dabei und so weiter. Hallo, dann mach es so, dass du dich körperlich dabei gut fühlst. Ja, also achte ein bisschen auf deine Verfassung, auf deine Möglichkeiten. Und dann kommt als nächstes Sorgen und ach Gott, das geht wahrscheinlich dann doch nicht und ich kann es dann wahrscheinlich doch nicht so ganz richtig. Dann mach es so in kleinen Schritten, dass es dir Freude bereitet. Ja, und dann das Letzte ist dann Gier. Ja, aber ich könnte noch das machen und das machen und das machen. Da sagen sie, ausrichten auf die Sache, die du gerade machst. Also anpacken, dranbleiben, versuchen, dass man sich körperlich dabei einigermaßen angemessen und wohlfühlt, dass man Freude an dem Tun hat und dann, dass man da sozusagen sich ausrichtet und sagt, das ist jetzt eine Priorität, das mache ich jetzt. Also indirekt sind alle drei Arten der Trägheit drin, aber traditionell wird primär das, ich habe keine Lust, pack's an, erster Schritt. Ja, so gesagt. Aber es gibt dann noch genauere Hinweise und die können wir dann auch besprechen. Hast du noch eine Frage zu diesen drei Arten der
Trägheit? Dieses Anpacken. Ja. Also meiner Erfahrung nach hat das schon sehr viel mit Disziplin zu tun. Ich glaube, wer Disziplin gelernt hat, sehr früh, so wie meine Generation, ich denke deine Generation, ja, also auch. Wir sind da ziemlich in einem Pott noch so drin, Disziplin. Und wenn ich jetzt beobachte, dass vielleicht jüngere Leute sich damit vielleicht ein bisschen schwerer tun als unsere so selbstdisziplinierte Generation, könnte das in dem Fall ja einen Vorteil haben. Siehst du Disziplin als ein Gegenmittel gegen die Trägheit?
Also es kommt darauf an, was für eine Disziplin es ist. Du musst. Wenn es ein Über-Ich-Anspruch ist, ich muss immer folgen, was mir vorgeschrieben wird, ist nicht so produktiv. Aber ich nenne es Einsicht in die Notwendigkeit. Ja, also ich meine, ich nehme jetzt mal ein ganz blödes Beispiel aus meiner 70er-Jahre Wohngemeinschaftszeit. Da gab es eine Phase, da haben wir immer nur dann abgespült, wenn kein sauberer Teller mehr in der Wohnung war. Alles, wir hatten alles gestapelt auf dem großen Tisch und wenn dann kein sauberer Teller mehr war, dann war klar, Einsicht in die Notwendigkeit, jetzt wird richtiges Abspülfest gemacht. Also Einsicht in die Notwendigkeit hilft mir da. Aber was ich auch gemerkt habe, das mit jemandem zusammen zu machen. Komm, wir räumen zusammen den Keller auf. Komm, wir machen zusammen das. Das hilft manchmal auch. Also dann ist es schon angenehmer, wenn man es zusammen macht. Ja? Aber Einsicht in die Notwendigkeit hilft auch.
Das könnte auch erklären, was du gerade sagst, wieso es Leuten natürlich verständlicherweise leichter fällt, zusammen zu meditieren, also zusammen natürlich. Wohin zu gehen und dann zu meditieren, weil wir bleiben dann auch wirklich sitzen, weil sonst springen wir wieder runter vom Kissen. Genau.
Also es ist so viel einfacher im Retreat, selbst für mich, einfacher 25 Minuten auf dem Kissen zu bleiben oder auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, weil da drumherum noch andere Leute sitzen. Und das tut einfach auch gut. So auch manchmal so ein Gefühl von, naja, selbst wenn ich jetzt dauernd abgelenkt bin, ein paar sind wahrscheinlich schon konzentriert oder bleiben am Ball. Ja, dann kommen wir zu der zweiten Art der Trägheit, die finde ich einfach genial. Ich habe nicht genug Selbstvertrauen und deswegen packe ich es nicht an. Das fand ich so, so hilfreich. Ja? Und da ist natürlich die Empfehlung, dass man sich Rat und Hilfe sucht. Also man fragt jemand, du kannst du mir erklären, wie das geht. So habe ich letztlich Computerschreiben gelernt. Ich habe den Computer, Laptop bedienen gelernt im Kloster Kopan in Nepal 1986, 87 bei einem internationalen Treffen. Da hatten nämlich meine Kollegen und Kolleginnen, die andere Zentren leiteten, die hatten die großartige Idee, jemanden einzuladen, der sich mit Internet auskennt. Und nicht Internet, mit Computer schreiben. Und der hat einfach ein paar Computer mitgebracht, Laptops. Dann saßen wir im Kloster und ich saß neben dem, habe gesagt, gut, ich bin immer gut im Protokoll schreiben und du zeigst mir dann, wie ich das mache. Dann saß der neben mir, ich habe Protokoll geschrieben, wie speichere ich das jetzt? Wie kann ich jetzt nochmal den Absatz hervorheben? Also Fettdruck oder so. Also es war wunderbar. Also mit Rat, mit Hilfe, die erreichbar ist, finde ich wunderbar. Und natürlich, das ist, gehört damit zusammen, gemeinsam. Dass man es zusammen macht. Wir haben dann in einem Raum gesessen, an 4 Laptops und uns gegenseitig geholfen. Ja, also Rat, Hilfe suchen, gemeinsam machen. Aber auch, das habe ich auch gemerkt, irgendwann, die Steuer mache ich nicht selber. Ich habe eine gute Steuerberaterin mir dann gesucht, die das einfach für mich erledigt. So, also man muss auch gucken, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Manchmal kann man auch Deals machen. Ich mache für dich das und du machst für mich das. Ja, so. Dann die dritte Art der Trägheit, wenn man zerstreut ist und immer Sachen anfängt und nicht zu Ende macht, dann liegt es daran, dass die Prioritäten unklar sind. Und meine Standardübung dafür ist, schreib mal, also mache ich auch oft in Kursen, schreib mal 5 bis 10 Dinge auf, die dir am Herzen liegen, die du wichtig findest. Regelmäßig Sport treiben, regelmäßig spazieren gehen, Rilke lesen, was auch immer es ist, ja. Ein gutes Buch lesen oder eben, was weiß ich, mehr Sport treiben, was auch. Und dann schreib mal auf, was du in den letzten 4 Wochen häufig gemacht hast. Wenn die beiden Listen was miteinander zu tun haben, ist dein Lebensgefühl wahrscheinlich ganz okay. Dann bist du relativ zufrieden. Und wenn du merkst, die liegen ganz weit auseinander, das sind ganz verschiedene Sachen, dann bist du vermutlich unzufrieden mit dem Leben. Und dann ist die Frage, was kannst du streichen und wofür kannst du dir regelmäßig Zeit einräumen? Ich habe dann wirklich in meinem Kalender zum Teil Termine eingetragen. An dem Tag mache ich nichts, was ich muss, sondern ich habe da Zeit für 1, 2, 3. Da lese ich morgens ein bisschen Rilke und mittags gehe ich schön spazieren. So, ja, und abends telefoniere ich mit einer Freundin. Also da braucht's, also das hilft mir immer, weil diese Erschütterung, die man erlebt, wenn man sieht, die beiden Listen haben ganz wenig miteinander zu tun, die hilft. Denn ich meine, wir leben ja nicht in einem Zwangsstaat. Wir sind nicht in einer Zwangssituation, wo wir die ganze Zeit eingesperrt sind und Sachen machen müssen. Das ist ja in der Regel unsere eigene Entscheidung oder eben nicht Entscheidung. Wir lassen uns treiben von unseren Mustern, ja? Oder eben von äußeren Auslösern. Und da ist natürlich, muss man schon sagen, ich empfehle in meinen Kursen, generell in Meditationskursen, Handy aus, und zwar ausschalten, nicht auf Flugmodus. Und tut es in die unterste Schublade unter eure Socken oder T-Shirts. Und wenn es irgendwie geht, geht eine Woche lang nicht dran. Oder anderen Leuten, ich selber mache es ja auch so, meinetwegen, zwar, wenn man es nicht beruflich braucht, ist klar. 2-mal am Tag Phasen, wo man ausschaltet. Denn, hat eine Psychologin mal beschrieben, wenn da ein Gerät ständig piepst und blinkt, dann kommt man in den Urwaldmodus. Wie wenn man in den Urwald geht und ständig, ich meine, so sind wir gestrickt. Oh Gott, ist gefährlich, da ist ein Tiger. Ja, aber es sind natürlich keine Tiger hier. Es ist nicht wirklich lebensgefährlich, aber wir sind genetisch so angelegt, dass wir auf Geräusche und auf Lichtsignale reagieren. Und deswegen ist es gut, ab und zu mal einfach Pause zu machen. Ja, hast du da noch Fragen dazu oder wünschst du dir noch, dass wir was vertiefen?
Na, lass es uns mal vertiefen im Hinblick auf die Meditation und auf den spirituellen Weg, weil da gibt es ja eigentlich zweimal, wo uns die Trägheit dazwischen grätscht. Zum ersten Mal grätscht sie ja, blödes Wort, grätscht ja. Sie ja schon dazwischen, bevor du dich überhaupt auf dein Kissen setzt. Es gibt ja immer sehr viele gute Gründe. Das ist jetzt mein Hund übrigens, der hier mal kurz mit ins Geräusch kommt. Zum einen ist ja die Trägheit schon da, wenn wir uns überhaupt auf das Kissen setzen sollten. Mhm. Ja? Vielleicht kannst du da schon mal etwas dazu sagen, wie wir hier wieder, egal wie wir es nennen, Prioritäten setzen oder Disziplin oder je nachdem. Und das zweite Mal kommt uns die Trägheit ja dann auch tatsächlich auf dem Kissen ganz schön in die Quere. Aber da wäre es vielleicht nochmal gut, da nochmal sorgfältiger drauf zu gucken. Ne, was ist denn, wenn ich mich einfach auf dem Kissen träge einrichte und wie mal der Meister vom, ich glaube, Jack Kornfield sagt, ich sitze nicht rum wie ein Idiot. Man kann ja auf dem Kissen wie ein Idiot oder wie eine Idiotin rumsitzen.
Also zum regelmäßig Sitzen ist es notwendig, dass ich das wichtig finde und dass ich Zeit dafür, also Zeiträume schaffe. Und da mache ich manchmal eine Übung. Überlegt mal, wie viel Zeit braucht ihr für eure Arbeit, für den Haushalt, für Beziehungspflege, Kinder, was weiß ich was, Eltern und so weiter. Wie viel Zeit verbringt ihr mit Nachrichten gucken, Zeitung lesen und so weiter? Und wie viel Zeit vielleicht sogar für politisches Engagement? Ja, also dass ihr irgendwo hingeht, aber auch vielleicht für kulturelle Interessen, dass ihr Musik hört oder ins Konzert geht, und dann zählt es mal zusammen. Und dann guckt, wo ist Zeit. Und wenn man von unserem 8-Stunden-Tag ausgeht und dann noch ein paar Stunden Haushalt und Beziehungspflege und so weiter, da muss man einfach gucken, ist da noch Zeit? Und ich empfehle Leuten, reduziere, also muss irgendwie, du darfst es nicht, Meditation obendrauf, auf dem vollen Tag. Das funktioniert in der Regel nicht. Sondern streich was anderes, dann hast du mehr Lust dazu, dann freust dich auch. Ich habe Zeit, und ich sage, am Anfang habe ich immer gesagt, täglich meditieren, und irgendwann habe ich von meiner Kollegin Silvia Kolk gelernt zu sagen, regelmäßig meditieren, dass man sich da nicht so unter Druck setzt. Und ich sage dann immer, ja, 4-5 Mal die Woche ist auch okay. Ja? Und dann einen festen Zeitpunkt im Tag, nicht unbedingt Uhrzeit, also je nachdem, wie der Tagesablauf halt ist. Wenn man regelmäßig aus dem Haus muss, und dann guckt man auch auf die eigene Mentalität, ob man Morgenmensch ist, ob man Abendmensch ist. Ein Freund von mir hat mal gesagt, für mich ist am besten, wenn ich um 5 von der Arbeit nach Hause komme. Dann trinke ich einen Tee und dann meditiere ich. Das ist dann wie so eine Zäsur im Tag. Und danach läuft der Abend einfach anders, als wenn ich nicht meditierte. Wäre für mich nichts, ich bin ein Morgenmensch. Also ich stehe auf, quasi putze mir die Zähne, koche mir einen Tee und setze mich hin. Und dusche erst hinterher. Also das ist für mich passend. Muss man einfach gucken. Und dann fester Ort, fester Zeitpunkt im Tag. Also ob ich jetzt um 9 aufstehe oder um 6 aufstehe oder um 7 aufstehen, Zähne putzen, sitzen. Ja, mit einem Getränk. Und dann, mir hilft ein fester Ort. Also sagen sie auch immer wieder, in der Wohnung einfach eine Ecke, ein Stuhl. Ja, und wenn du magst, das ein bisschen schön gestalten, ein Kerzchen, Blümchen, was auch immer man mag, vielleicht ein Tanker oder eine Buddha-Statue oder sowas. Das hilft. Und ich habe festgestellt, ich empfehle das auch immer, dass man sich mit anderen, die auch meditieren, in einem Zweierteam zusammentut. Und ein Pärchen hat mir da erzählt, die wohnen nicht mal am gleichen Ort. Da hat die eine gesagt, ich habe immer Schwierigkeiten, mich da hinzusetzen. Hast du mir einen Tipp? Und er sagt, ich schicke dir eine SMS. Ich setze mich jetzt hin. Ich habe das mal in der Vor-SMS-Zeit, in den 80ern, mit einer Freundin in den USA gemacht. Ich habe sie angerufen, habe es 2-mal klingeln lassen, Hörer aufgelegt, dann hat sie angerufen, 2-mal klingeln lassen, wieder aufgelegt, dann wussten wir, wir sitzen von Los Angeles nach Berlin zusammen. Das war unglaublich schön. Also da kann man ein bisschen Fantasie, und das hilft. Oder ich sage dann immer, dann könnt ihr euch ja nochmal ganz speziell gegenseitig die Meditation widmen, natürlich zum Wohle aller Wesen, aber dann noch dieser Person ganz speziell. Das tut auch gut, dann ist wie mehr Verantwortung. Ich widme das ja schließlich der Renate oder der Angelika oder dem Peter oder was auch immer. Ja, und wenn man dann sitzt, es ist wichtig, dass man Meditation nicht zur Selbstoptimierung verwendet und sich zu sehr anstrengt. Man braucht eine Übung, die zu einem passt. Und deswegen sage ich, letztlich muss man das individuell absprechen. Deswegen finde ich eine Begleitung auf dem Weg so wichtig. Denn es gibt nicht die Standardmeditation, die für alle gut ist. Für mich am Anfang, ich fand Atemmeditation grottenlangweilig. Ich habe 10 Jahre lang keine Atemmeditation gemacht. Ich habe Tara-Praxis gemacht und ich mochte analytische Meditationen. Aufhänger, Stimmung, Hintergrund, schwierige Situationen nochmal in Ruhe angucken oder sowas. Tod und Vergänglichkeit, also Themen. mein Leben meditativ angucken. Da muss man einfach gucken. Andere Leute sagen, oh nee, ich brauche Atemmeditation. Ganz einfach. Also da muss man gucken. Und dann, also mein Tipp ist immer, eine Meditation sollte durchgängig ein paar Monate die gleiche sein. Und dann kann man zusätzlich eine zweite Meditation am Tag, Nachmittag, ich mache oft morgens meine stille Meditation und nachmittags nochmal so eine analytische, jetzt. Also inzwischen liebe ich das stille Sitzen sehr, weil ich mitkriege, wie es mir geht. Aber man braucht da eine Sanftheit in unserer Kultur, weil wir eigentlich Leistungsmenschen sind. Und die meisten von uns sind überangestrengt und wollen 150%ig toll meditieren oder so, haben viel zu hohe Ansprüche. Und es braucht eine freundliche, ruhige Haltung, sonst macht man das nicht regelmäßig. Und es, ich finde auch, ich habe sofort, als ich anfing zu unterrichten in den frühen 80ern, gesagt, macht kleine Sitzgruppen, weil das tut so gut. Oder in Frankfurt habe ich eine Zeit lang gelebt, habe ich gesagt, da ist eine Zen-Gruppe, da und da, dann klingt euch da ein, die sitzen einfach still. Du kannst ja machen, was du willst, du kannst ja in der Zeit Tara-Praxis machen oder eine analytische oder meinetwegen auch stille Sitzen. Also schließt euch eine Gruppe an oder macht zu dritt. Man kann zu dritt eine Gruppe machen, die ist meistens stabiler als eine Zehnergruppe. Also das sind so ein paar Dinge, die mir einfallen.
Ja, und Trägheit, weil wir waren ja auch bei der Trägheit, hat ja auch etwas mit dieser körperlichen, ja nicht nur mit der geistigen Trägheit zu tun, auch mit dieser körperlichen Trägheit, die einen ja auch mitunter tatsächlich auf dem Kissen ereilt, weil ja alles so nach unten sackt, also die Trägheit der Masse ja auch. Würdest du dann sagen, dass eine Gehmeditation vielleicht da auch eine sehr gute Möglichkeit ist, aus dieser Trägheit der Masse rauszukommen?
Also ich habe lange auch Sozialarbeiterinnen, Nicht-Akademikerinnen unterrichtet und die, von denen haben viele die Gehmeditation als Einstieg in das Üben genommen. Die haben gesagt, ich habe einen Garten, die andere sagt, ich habe einen langen Flur in der Wohnung, die andere sagt, dann gehe ich immer morgens zum Bus, da muss ich 15 Minuten gehen und ich empfehle ja dieses, also nicht dieses Zeitlupengehen, sondern gehen in dem Tempo, wie ich es gerade brauche, aber genauso beginnen, dann und dann mache ich diese Gehmeditation, die dauert 20 Minuten meinetwegen oder 15 oder 25 Minuten. Man steht am Anfang da und sagt, jetzt mache ich eine Gehmeditation, zum Beispiel mit Ja, Danke im Rhythmus der Schritte. Da kann man schnell gehen, langsamer gehen, mal in Zeitlupe gehen, einfach ein bisschen gucken, in welcher Verfassung man ist, was man braucht, aber das dann machen. 20 Schritt hin, 20 Schritt zurück. Und dann habe ich gesagt, und wenn ihr merkt, ihr seid sehr abgelenkt, sehr denkt an tausend Sachen, dann geht mal rückwärts. Natürlich nur, wenn im Flur nichts rumsteht oder im Garten einfach eine Strecke ist, die ihr gut kennt, wo es ungefährlich ist. Im Verkehr natürlich nicht. Und das hilft vielen. Und für viele war das der Einstieg. Also gerade wenn man nicht so aus dem akademischen, meditativen, ich lese viel, Milieu kommt. Aber manche mochten dann auch, die mochten auch sehr die analytische Meditation. Und die mochten Körper spüren. Also durch den Körper gehen. Und viele von denen haben es auch im Sitzen gemacht. Auf dem Stuhl. Ja, weil die einfach nicht so gewohnt waren, auf dem Boden zu sitzen. Einfach mit der Aufmerksamkeit von unten nach oben weckt eher auf oder von oben nach unten, das beruhigt eher. Muss man gucken. Man kann es auch im Liegen machen, wenn man relativ wach ist, aber da muss man aufpassen, dass man nicht einschläft. Und was sie alle sagen, wenn man merkt, man wird so ein bisschen träge und schläfrig beim Sitzen, aufrichten. Also da ist immer dieser Dreiklang, stabil sitzen, fördert das Vertrauen. Aufrecht sitzen fördert die Wachheit. Und entspannt sitzen fördert tiefe Einsicht. Also da muss man so diesen Mittelweg finden. Und sie sagen, wenn man am Einschlafen ist oder so am Träge werden, die Körperspannung 5% erhöhen, aufrechter sitzen. Wenn man merkt, man ist ganz unruhig im Denken, denkt viel, Körperspannung 5% lockern. Ein bisschen weicher sitzen, vielleicht die Hände auf den Oberschenkel. Das entspannt eher. Also auch da braucht es Begleitung, weil jeder Mensch ist anders und wir sind in einer anderen Kultur als in Asien. Ja, wir sind keine Japaner, ja, wir leben nicht in Thailand, nicht in Indien, nicht in Tibet. Man muss einfach gucken, was hier in einem vollen Alltag, den wir meist haben, funktioniert.
Ja, das war sehr hilfreich. Vielen Dank. Die Frage würde mich jetzt noch umtreiben, wenn du jetzt die fünf Hindernisse auf dem Weg dir nochmal anguckst, aus buddhistischer Sicht, welche Stellenwert würdest du jetzt da der Trägheit einräumen? Gilt die Trägheit als ein schweres Hindernis oder ist es eines mittleres Hindernis?
Also ich habe von Ayakema gelernt, das fand ich wunderbar. Es gibt verschiedene Typen. Sie hat gesagt, den Giertyp, den Wahntyp und den Hasstyp. Giertypen sind eigentlich, die wollen immer was von der Welt, deswegen sind sie meistens relativ nett zu anderen, weil sie ja was wollen. Und Hasstypen sind anstrengend, die suchen immer das Haar in der Suppe, selbst wenn es keine Suppe gibt. Aber wenn die mal kapiert haben, dass Meditation hilft, bleiben sie eher dran, weil sie leiden ja auch unter ihrem Ärger. Ja? Und bei den Wahntypen, also Verblendungstypen, wird auch gesagt, da gibt es die beiden verschiedenen Varianten. Das eine, die sind geistig träge. Das sind sozusagen entweder die, die gar nicht gern denken, oder die, die so Rechthaber sind. Ich habe meine Meinung, bitte belästigen Sie mich nicht mit anderen Perspektiven. Ja, so. Oder sie sind körperlich träge und wollen einfach nicht viel machen. Und da muss man einfach gucken, je nachdem, die einen brauchen geistige Bewegung. Und da empfehlen sie immer das Gespräch mit dem Lehrer, mit der Lehrerin, aber auch mit anderen Übenden, dass man lernt, im Gespräch über die Praxis ja auch andere Perspektiven kennenzulernen. Und die geistig, also die körperlich trägen, halt, da wird dann empfohlen, Gehmeditation zum Beispiel. Oder die Tibeter haben dann noch ein paar Körperübungen, die man auch noch machen kann. Und ich mache inzwischen auch in allen Kursen Körperübungen. Früher habe ich so Tai-Chi-Elemente gemacht und dann Yoga-Elemente, einfach das, was ich selber kann, was mir selber hilft. Und jetzt mache ich ganz einfache Sab-Chen-Übungen, die sind einfach so ein bisschen lockern, ein bisschen schütteln, ein bisschen schwingen, je nachdem, was man gerade braucht. Ja, aber einfach gucken. Und ich denke, es braucht auch deswegen Begleitung, weil jeder Mensch anders ist. Also nicht Gier ist am schlimmsten oder Hass ist am schlimmsten oder Trägheit ist, kommt auf den Kontext an. Und deswegen finde ich die Fünferliste auch gut. Es gibt Trägheit, es gibt unproduktiven Zweifel, es gibt Ärger, es gibt Sorgentypen, ja. Es gibt einfach auch Sorgentypen, also Menschen, die sich einfach immer, wenn sie irgendwas hören, lesen, was schlimm ist, dann, das ist immer und überall. Ja, so. Und von daher finde ich hilfreich zu gucken, wo hakt es bei mir, wozu neige ich und dann die verschiedenen Heilmittel oder das jeweils entsprechende Heilmittel ausprobieren.
Ja, das zeigt mal wieder doch die sehr buddhistische, die sehr differenzierte Zugangsweise der buddhistischen Geisteslehre. Im Christentum tut sich da sehr einfach, sagt Trägheit, ist eine der sieben Todsünden. Und weil es die Trägheit als eine lebensverneinende Haltung gilt, die deswegen als Todsünde gilt im Christentum. Magst du dazu noch etwas sagen, wieso das Christentum da gar so zuschlägt bei der Trägheit?
Also ich habe gelernt, dass es anfänglich die Trauer als eine der Todsünden gab. Und so im 6., 7. Jahrhundert wurde die Trägheit an die Stelle gerückt und es war im Kontext dessen, als dann Benedikt die Ora et Labora Devise aufgestellt hat und er hat ja sozusagen die Landwirtschaft integriert in ein spirituelles Leben und hat da auch schon einen Kulturwandel sozusagen mitgekriegt. Ora et Labora, bete und arbeite, also so, dass man diese Balance hinkriegt. Und dann wurde die Traurigkeit war nicht mehr so zentral. Ja, früher die Akzedia, also die Traurigkeit oder ja, wie auch immer. Also da wurde das dann mehr auf die Trägheit als Todsünde. Und ich denke, das sind immer auch gesellschaftliche Prozesse, die sich da widerspiegeln, wie man die gewichtet. Ja. Und ich finde das benediktinische Prinzip eigentlich sehr hilfreich mit dem tätig sein, aber eben auch beten. Also nicht eins gegen das andere ausspielen. Und auch da, ich denke, man braucht immer diesen historischen Blick. In welcher Zeit ist was entstanden, betont worden?
Ja gut, dann würde ich sagen, wir könnten nochmal diesem Prinzip Ora et Labora, oder du wirst uns mit Sicherheit eine gute Übung noch zum Thema Überwindung der Trägheit anschließend.
Das mache ich gerne.
Sehr schön.
Und dann machen wir jetzt zusammen eine geführte Übung zum Thema Trägheit. Und zuerst schauen wir, dass wir einigermaßen stabil, aufrecht und entspannt, soweit wie möglich, in dieser Haltung sitzen. Und wenn die Haltung einigermaßen angemessen ist, dann bleiben wir in ihr, bewegen uns nicht und lassen die Gedanken einige Momente frei schweifen. Und wir können dann ein paar Atemzüge auf den natürlichen Atemrhythmus achten. Wer mag, kann Ja, danke im Rhythmus des natürlichen Atemflusses sagen oder ohne Worte den Atem spüren. Dann schauen wir auf die innere Haltung, unsere Einstellung zum Üben, jetzt, hier. Warum sitzen wir hier? Wozu? Was wünschen wir uns von dieser Übung? Und wir warten freundlich, was da auftaucht und können diese Einstellung gegebenenfalls erweitern in Richtung Verbundenheit mit anderen. Und ein Vorschlag: Möge diese Übung mein Herz öffnen und meinen Geist klären, sodass ich die Verbundenheit mit anderen immer tiefer erkenne, daraus lebe und immer häufiger bemerke, was ich denke, sage und tue. Und das dann zum Wohle von allen, von anderen, von vielen gestalte, so weit wie möglich. Und dann schauen wir uns die drei Arten der Trägheit an. Das erste ist die Unlust. Ich mag das nicht, ich habe keine Lust. Das zweite, ich weiß nicht, wie das geht, ich kann das nicht. Und die dritte Art von Trägheit, ich finde einfach keine Zeit für das, was mir wirklich wichtig ist. Ich bin immer beschäftigt mit anderen Dingen. Und zunächst fragen wir uns, welche dieser Arten von Trägheit kennen wir aus unserem eigenen Leben? Welche dieser drei Arten von Trägheit beschäftigt uns? Liegt uns irgendwie auf dem Gemüt, nervt uns, irritiert uns, stört uns. Und dann gehen wir systematisch durch und zunächst schauen wir, gab es in den letzten Tagen eine Arbeit, eine Aufgabe, die wir eigentlich erledigen sollten, wollten, aber dann hat uns die Unlust erwischt und wir hatten einfach keine Lust, das zu tun. Worum ging es da? Um welches Tun? Eine Arbeit? Eine Aufgabe? Vielleicht die regelmäßige Meditation, dass wir plötzlich keine Lust hatten? Was könnte da helfen? Einsicht in die Notwendigkeit? Es gemeinsam mit jemand anders machen? Und dann schauen wir uns die zweite Art der Trägheit an. Gab es in den letzten Tagen, Wochen etwas, was wir eigentlich tun müssen, tun sollten? Aber wir fühlen uns nicht kompetent. Wir wissen nicht so richtig, wie das geht. Wir trauen uns das nicht zu. Gab es da so eine Situation? Wenn ja, was war das? Was könnte da helfen, wenn das nächste Mal auftaucht? Gibt es jemanden, bei dem wir Rat holen können? Jemand, der uns helfen kann dabei? Können wir das vielleicht zusammen machen? Was können wir uns da vorstellen? Was ist da möglich? Dann kommen wir zur dritten Art der Trägheit. Gab es in den letzten Wochen etwas oder mehrere Anliegen, die einfach zu kurz kamen, die wir eigentlich wichtig finden, aber wir haben partout keine Zeit dafür gehabt. Und vielleicht denken wir an 1, 2, 3, 4, 5 Dinge, die wir wirklich wichtig finden. Und wo wir keine Zeit dafür hatten. Einfach in Ruhe einen Tee trinken, eine ruhige Meditation machen, ein bestimmtes Buch lesen, mit jemandem, der uns am Herzen liegt, ein Gespräch führen, Spaziergang machen. Was fällt uns da ein, was wir da wichtig finden, wofür wir keine Zeit hatten? Und jetzt überlegen wir im Freiraum der Übung, wie wir in den nächsten Tagen für ein oder zwei dieser Anliegen uns vielleicht Zeit nehmen können. Auf was können wir verzichten? Was können wir streichen aus unserem Alltag in den nächsten Tagen, damit dafür Zeit ist, für das 1, 2, 3 Dinge anlegen, die uns am Herzen liegen. was will und was kann ich streichen? Worauf will und kann ich verzichten in den nächsten 2, 3, 4 Tagen, damit diese 2, 3 Anliegen Raum finden? Damit ich ihm Zeit widmen kann. Und jetzt bringen wir die Übung auf den Punkt mit der Frage: Was ist mir jetzt aufgefallen? Deutlicher, klarer geworden. Vielleicht auch, was hat mich berührt, erreicht. Und wir warten freundlich, was da auftaucht. Ein Bild, ein Satz, ein Wort. Und das lassen wir einige Momente auf uns wirken. Und zum Abschluss teilen wir unsere Erfahrungen mit anderen. Wir formulieren eine Widmung, einen Wunsch, wie sich diese Übung auf unser Leben auswirken möge. Und wir tun das in eigenen Worten. Und ein Vorschlag: Möge diese Übung mein Herz öffnen und meinen Geist klären und mich so weit beruhigen, dass ich das, was ansteht, in aller Ruhe, vielleicht auch mit Hilfe von anderen, tun kann und immer wieder Zeit finde für das, was mir am Herzen liegt. Zum eigenen Wohl und dem aller. Mögen alle Wesen glücklich sein.